ARD.
Also es war gar nicht mal, ich möchte Tabus bei anderen Menschen brechen, sondern ich möchte Tabus bei mir brechen. Also ich möchte an die Stellen gehen, wo ich selber in mir Dinge öffnen kann. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich erkläre euch jetzt mal, wie die Welt ist, sondern ich gehe davon aus, wenn ich selber überrascht bin. Also ich habe unglaublich viel in diesem Buch gelernt, aber ich habe an jedem meiner Bücher unglaublich viel gelernt. Und diese Überraschung, da habe ich die Hoffnung, dass sich die auch auf andere Menschen überträgt, dass sie dann auch denken, wow, das ist ja irre, habe ich noch nie von gehört. Genau, ich auch nicht. Deshalb schreibe ich darüber.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Diese Woche gab es eine Weltpremiere in Berlin. Die Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal hat ihren neuen Roman vorgestellt nach ihrem belletristischen Debüt von 2021. Dem temporeichen Buch Identity haben viele darauf gewartet. Jetzt ist er da. Antichristi heißt der neue Roman. Und du, Anne-Dore, hast die Buchpremiere ja in Berlin moderiert. Wie kam es dazu?
Ja, wir kooperieren mit dem Internationalen Literaturfestival, wir vom RBB. Und für Orte und Worte verabreden wir uns ja immer eigentlich an Orten, die wichtig sind für das Buch, die eine Bedeutung haben für die Autorinnen und Autoren. Und ich dachte, das trifft sich eigentlich ganz gut. Ich treffe Mithu Sanyal dieses Mal an einem Ort, an dem sie sich in den nächsten Monaten sehr viel aufhalten wird, nämlich auf der Bühne. Es steht eine lange Lesereise mit dem neuen Buch bevor.
Mithu Sanyal steht ja für streitbare, provokative Bücher. Wie reiht sich das neue Buch da ein?
Ja, es reiht sich wunderbar ein. Also Mithu Sanyal schreibt Bücher zum Zeitgeist. Sie greift aktuelle Debatten auf, unverkrampft und humorvoll, gleichzeitig aber sehr fundiert, sehr diskursgesättigt. Ich mochte ihren ersten Roman sehr, Identity, weil er so rasant ist und gleichzeitig so bildend. Und das gilt auch für den zweiten Roman. In Antichristi geht es um den Unabhängigkeitskampf Indiens gegen das britische Empire. Aber Mithu Sanyal verpackt das in eine irre gute Story. Es gibt sogar eine Zeitreise, es kommt ein Geschlechterwechsel vor und es hat auch großen Spaß gemacht, mit ihr über dieses Buch zu sprechen.
Und lasst uns am Spaß teilhaben. Achtung, die Lesestelle, die ihr gleich hört, die ist eher was für Erwachsene. Da geht es um Erwachsenenkram. Und das Gespräch hören wir jetzt, Anne-Dore und Mithu Sanyal, bei der Buchpremiere von Antichristi im Haus der Berliner Festspiele.
Es ist so, so schön, heute hier zu sein, heute mit dir hier zu sein, heute mit diesem Buch hier zu sein. Es ist ja wirklich noch so ganz, ganz frisch. Also ich habe das Gefühl, die Druckerschwärze ist noch nicht so richtig getrocknet. Und ich bin richtig, richtig gespannt, wie funktioniert dieses Buch bei Lesungen? Wie übersetzt sich das auf einer Bühne?
Du stehst ja, liebe Mithu, für, ich sage jetzt mal, gewitzte Literatur. Gewitzt im Sinne von wissend und witzig. Also das war bei deinem literarischen Debüt so, bei Identity 2021 erschienen. Ein wirklich wohltuendes Buch, weil es die aktuellen Debatten, die zum Teil ja wirklich erbittert geführt werden, um Race, um Gender, ganz unverkrampft und humorvoll aufgegriffen hat. Das gilt auch für dieses Buch, für Antichristi. Und die Themen sind aber auch schon wieder ordentlich. Also es geht um den Unabhängigkeitskampf Indiens gegen das britische Empire. Es geht um Kolonialismus, es geht um den postkolonialen Blick. Du hast ja auch Essays geschrieben, du hast Sachbücher geschrieben, du schreibst Artikel, du bist Radiojournalistin. Warum aber dieses Genre, die Literatur, um diese Themen zu verhandeln?
Weil es einfach viel, viel, viel mehr Spaß macht, Literatur zu schreiben, aber auch, man kann in kein Thema so tief gehen, als wenn man einen Roman darüber schreibt. Also weil es ist halt wirklich, also ich habe mich so ein Jahr lang mit allen Figuren aus diesem Roman hingesetzt und alle diese Themen immer durchdiskutiert. Also die ganzen Dialoge, es gibt wieder ganz, ganz viele Dialoge in dem Buch, die ganzen Dialoge sind eigentlich immer nur so mitgeschrieben. Also hauptsächlich, wenn ich Auto gefahren bin, dann flüstern die sich einem so ein. Da muss man entweder sie sich merken oder ganz schnell irgendwo anhalten, um sie aufschreiben zu können. Und dann muss halt daraus aber noch echte Literatur passieren. Also alles war da, die Dialoge waren da und dann mussten aber noch Szenen daraus werden, die als Szenen funktioniert haben. Also es war sowohl total einfach zu schreiben, als auch irre, irre, irre viel Arbeit. Und du hast halt diese unterschiedlichen Stimmen, die auf dieselben Sachen mit einem unterschiedlichen Blick schauen. Und weil es Figuren sind, sehe ich aus den Augen der Figuren Dinge, die ich ansonsten nicht sehen würde. Und es ist ja auch, Literatur ist ja wie so ein trojanisches Pferd. Man kann durch die Augen von Figuren gucken, die man auch unsympathisch Change findet. Es gibt so einen ganz tollen Essay von James Clear, irgendwie Facts don't change minds, friendships do. Also Fakten, irgendwie, kennen das ja alle bei den ganzen politischen Diskussionen gerade. Irgendwie alle tauschen immer Fakten aus, am Ende sind immer noch alle wütend. Und weil wir de facto von Menschen erwarten, dass sie ihr gesamtes Umfeld eigentlich aufgeben, weil die Leute um die herum haben halt dieselben Ansichten. Und Literatur ist wie so ein trojanisches Pferd. Man kann sich in so Positionen hineinversetzen und die auch leben für eine Weile, ohne dafür alles aufgeben zu müssen, seine eigene Identität aufgeben zu müssen. Und das ist das Tolle daran. Und es gibt ein paar Figuren darin, also es gibt eine Antichristfigur darin oder zumindest eine, wo ich selber auch wirkliche Annäherungsprobleme hatte.
Ja, da kommen wir noch dazu. Es kommen auf jeden Fall sehr, sehr viele Figuren vor, sehr, sehr viele Namen. Aber netterweise gibt es hinten noch Cast and Crew. Also die werden alle nochmal aufgeführt. Cast and Crew ist natürlich eine Bezeichnung aus der Filmbranche. Und das hat auch mit diesem Buch sehr viel zu tun. Es gibt sozusagen zwei Zeitebenen. Die Hauptfigur heißt Durga, zumindest am Anfang. Und das ist eine Frau aus Deutschland, die Drehbuchschreiberin ist. Die kommt nach London im Jahr 2022. Das ist auch ganz genau verortet, weil nämlich gerade die Queen stirbt im September 2022. Und da erklärt sich ein Teil des Titels Anti-Christi, nämlich Anti-Agatha Christie. Diese Durga soll in London, nämlich in einem sogenannten Writer's Room, ein Hercule Poirot-Buch umschreiben. Und zwar woke.
Genau, antirassistisch.
So. Antirassistisch umschreiben. Hattest du dafür irgendwie ein Vorbild? Gab es so etwas? Also es wird ja immer wieder verändert in Büchern, auch bei Agatha Christie war, glaube ich, vor ein paar Jahren, letztes Jahr auch in der Presse, dass manches rausgestrichen werden soll und so weiter. Wie kamst du zu diesem Writers' Room, dieser Anti-Christie-Writers' Room?
Also es ist tatsächlich, ich finde es total schön, dass du dieses Bild des Films erwähnst, weil es ist wirklich so die dominierende Metapher in dem Roman ja auch. Aber gleichzeitig ist es halt tatsächlich dieses, gerade 22 haben sich ja alle wirklich darüber gestritten, wer darf wen schreiben, wer darf wen spielen, wer darf über wen reden, dürfen, weiß ich nicht, Linkshänder, Rechtshänder spielen, ja, umgekehrt. Also das waren ja so die großen, großen Debatten. Und das ist ja so ein bisschen die Welt, die aus meinem ersten Roman noch bekannt ist. So, und wo ich dachte, ich nehme Leute mit, die kennen das, die wissen irgendwie, da wird irgendwie Vogue, also und Vogue im weitesten Sinne, also Vogue auch nicht abwerten, wie es ja häufig gebraucht wird, sondern da versuchen Leute wirklich drum zu ringen, was ist der neue Blick auf dieses, können wir diese, geht es überhaupt, diese Stoffe sich zu adaptieren? Sollten nicht eigentlich neue Texte schreiben? Warum adaptieren wir immer diese alten Stoffe? All diese Fragen werden gestellt. Warum gehen die auch so tief? Also ne, das sind ja teilweise Sachen, die kennen wir aus unserer Kindheit. Die haben wir irgendwie, Miss Marple habe ich als Kind gesehen und geliebt. Also diese Margaret Rutherford-Verfilmung. Und trotzdem ist da ja ganz viel subkutan Botschaft mit drin gewesen. Am Anfang vom Lockdown haben mein Mann und ich alle Agatha Christie-Bücher in chronologischer Reihenfolge einmal uns vorgelesen gegenseitig. Und das sind viele,
oder?
Sehr, sehr viele. Und die hat halt 60 Jahre lang, also 6 Jahrzehnte lang geschrieben. Das heißt, irgendwie man konnte wirklich sehen, wie sich so der Blick auf Welt, der Blick auf die Fremden, der Blick auf die Kolonien, wie sich das alles verändert hat im Laufe dieser Bücher. Und das war auch total spannend. Die andere Sache, warum ich Film so spannend finde, ist halt, weil irgendwie die postkoloniale Theorie, die hat damit angefangen, Literatur zu, ne? Also gegen den Strich zu lesen, zu sagen, was sind die geheimen Botschaften darin? Wir kriegen unsere Botschaften ja hauptsächlich aus Fernsehserien und so etwas. Und das Tolle daran ist, wir gucken das ja als Unterhaltung, aber es ist ja ganz, ganz viel mehr noch mit da drin. Und deshalb dachte ich, ich nehme dieses Bild und folge dem auch. Also jedes Kapitel fängt auch mit so einem kleinen Drehbuchausschnitt an, die man niemals so verfilmen könnte. Also das ist auch ganz wichtig. Aber man hat so eine filmische Szene. Und je weiter man dem Roman, also am Anfang denkt man sich, aha, hübsch, irgendwie so ein Bild für irgendwie jedes Kapitel. Und irgendwann merkt man, nee, das ist der Film, den die schreiben. Und dann fangen die auch an, in diesem Writers Room über diese Anfänge zu diskutieren. Warum nehmen wir das rein? Warum nehmen wir nicht das rein? Und lass uns irgendwie diese komische indische Pflanze mit reinnehmen, die dann irgendwie patentiert wurde und irgendwie in der westlichen Medizin, weil man ganz viel Geld damit machen konnte und sowas. Also es wird halt auch über diese ersten Szenen am Anfang ganz, ganz viel verhandelt. Und deshalb wollte ich dieses Bild des Films halt auch mit in den Abspann hineinnehmen. Also der Abspann heißt halt Abspann. Es gibt auch Deleted Scenes da drin. Ich liebe Deleted Scenes. Das ist das Allerbeste. Also man hat schon zu Ende geguckt, aber es gibt immer noch etwas. Und dann gibt es noch etwas. Und dann gibt es noch diese, wie heißen die, Easter Easter Eggs, diese geheimen Deleted Scenes, die niemand kennt und die man irgendwie finden muss, auf diesen DVDs am besten damals noch. Und dann irgendwie lässt man die laufen und dann kommt plötzlich doch noch eine kleine Szene.
Also das Inhaltsverzeichnis von diesem Buch, da findet man eben, wie Mitu Sanyal gerade gesagt hat, eben auch den Abspann, Deleted Scenes und Cast and Crew. Und das Ganze ist wunderbar ironisch, gleichzeitig aber auch sehr ernsthaft. Diese Diskussionen, die in diesem Writers Room geführt werden, wie könnte der Hercule Poirot auch aussehen? Welche Szenen könnte man anders schreiben? Wie nähert man sich an? Da ist ja ganz viel Ernsthaftigkeit und gleichzeitig auch ganz viel Ironie dabei. Ist dir das schwer gefallen, in diese auch verschiedenen Positionen einzusteigen? Und da sind wir bei Cast and Crew, denn da gibt es auch schon sehr, sehr viele verschiedene Charaktere, die auch jeweils für verschiedene Positionen stehen.
Also wie gesagt, die Positionen waren total einfach. Was halt schwierig war, war, die körperlich zu verorten. Also ich hatte wirklich das Gefühl, natürlich, wenn jemand diese Meinung hat, dann muss es die andere Meinung geben. Und es gab zu jeder Meinung ja immer noch so eine Pointe. Also weil es sind ja diese super klugen Drehbuchschreiber, natürlich müssen die alles noch mit einem Witz garnieren, weil sonst funktioniert es ja nicht. Und das ging total schnell. Was halt wirklich, wirklich schwierig war, Die sitzen da wirklich. Die haben alle auch eine Geschichte, die die mitbringen. Was ist diese Geschichte? Was treibt diese Menschen an? Und die sind ja alle unterschiedlich. Also es gibt halt unterschiedliche Altersgruppen. Es gibt auch die engste Freundin von Durga, von meiner Hauptfigur darin, von der sie denkt, ah prima, irgendwie mit der bondet sie direkt. Die ist auch Inderin. Irgendwann merkt die, nee, deren Eltern sind Pakistanis. Und sie sagt ja immer, wir Inder und meint damit wir Hindus. So, nein, Shazia ist aber Muslima. Und also diese ganzen, auch wir haben unsere blinden Flecken darin.
Die Hauptfigur Durga, die hat in diesem Buch einen indischen Vater und, wenn ich es richtig gelesen habe, eine deutsche Mutter. Nivedita, das ist die Hauptfigur aus deinem ersten Roman, die hat eine polnische Mutter und einen indischen Vater. Da gibt es zum Teil auch ein paar Parallelen zu dir selbst. Wie wichtig ist dir denn da so eine gewisse Nähe, vielleicht auch des Empfindens? Ich meine jetzt auch wirklich sowas wie das Aufgewachsensein, also das Aufgewachsensein.
Das Milieu. Das Milieu ist mir tatsächlich total wichtig, weil ich ja ganz viel daraus auch schöpfe. Also was halt an Durga viel, viel näher ist als an Nivedita, die ist in meinem Alter. Das heißt, die hat halt natürlich auch diese 50 Jahre westdeutsche Geschichte irgendwie auf BRD-Geschichte aufgesaugt. Also ich bin nie durch die Zeit gereist. Also insofern ist es nicht eine autobiografische, wer weiß. Autobiografische Geschichte, aber, und das ist halt die andere Sache, also es ist ja wirklich faszinierend, dass ich gerade bei dem letzten Roman und jetzt auch bei dem wieder immer gefragt werde, ist das dann autobiografisch? Und es gibt halt schon mehrere von uns, also es gibt halt relativ viele Leute mit einem Elternteil von Frag mich nicht wo und einem anderen. Und das sind tatsächlich Geschichten, die mir damals in der deutschsprachigen Literatur gefehlt haben. Und das war ja so die Reaktion auf diesen ersten Roman, dass Leute gesagt haben, endlich finde ich Figuren wie mich in der deutschsprachigen Literatur. Das stimmt natürlich nicht. Also wie wir alle wissen, ist Thomas Mann irgendwie Mixed Race. Weiß niemand, weil er uns, also seine Mutter ist irgendwie, kommt aus Brasilien, irgendwie ist Brasilianerin, aber irgendwie in der deutschsprachigen Literatur, in meinem Germanistikstudium, war das der weißeste aller weißen deutschen Autoren, Thomas Mann. Und das ist ja irre, ne? Also weil der hat die ganze Zeit darüber geschrieben. Okay, Heinrich Mann hat über die Mutter einen Roman geschrieben, der heißt Zwischen den Rassen. Und trotzdem, wir kriegen es nicht mit. Das ist halt auch irre, wie unsere Erkenntnisschranken darin sind. Also das heißt, dass diese Figuren selbstverständlich Teil des Personals der deutschen Romane sind, das war mir schon sehr, sehr wichtig. Aber, und das ist die andere Sache, die fährt nach England, die fährt nach London, wo postmigrantische Identitäten nochmal ganz anders ausgehandelt werden. Und die ist in London und fühlt sich da auch unglaublich deutsch, weil sie in den Debatten, also dass sie zum Beispiel, die wollen halt alle unbedingt, dass ein Denkmal für die muslimischen Soldaten, die für das Empire, also im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft haben, dass es dafür ein Denkmal geben soll. Und sie sitzt da und sagt so, warte mal, ihr wollt ein Kriegerdenkmal haben? Ehrlich? Dafür setzt sich Linke ein. Und auch das, also da merkt sie halt, dass sie wirklich mit ihrer deutschen Vergangenheit dahin kommt, auch zu diesen ganzen Themen.
Wir haben Ihnen ja eine Zeitreise versprochen und es ist so wunderbar, weil die Hauptfigur beginnt als Durga in einem ähnlichen Alter wie Mitu Sanyal, aber dann.
Aber dann, das verraten wir aber erst dann, nach der Lesestelle oder
ja, okay,
während der Lesestelle.
Gut, wir spoilern noch nicht. Dann springen wir einfach rein.
Wir springen rein. Es ist das, also mehr oder weniger das erste Mal, dass ich aus diesem Roman vorlese, deshalb müsst ihr jetzt alle ganz nachsichtig sein. Das andere ist, es gibt ganz viele Jiddisch, also es gibt diese Zeitreise, sie ist vor der Moschee, auf der Brick Lane Moschee. Und irgendwann merkt sie, irgendwie alle sprechen aber Jiddisch. Ich werde die jiddischen Stellen rauslassen. Ich werde jetzt nicht meinen schlechten jiddischen Akzent hier irgendwie auf der Bühne vormachen. Und das war tatsächlich so. Also die Bricklay-Moschee war halt davor eine Synagoge und davor war die mal eine Kirche. Da findet halt diese Zeitreise statt. Und alle gucken sie halt auf der Straße an und halten sie fest an der Kleidung. Und deshalb gibt es für sie nur eine Möglichkeit. Flucht. Mit klingenden Ohren tauchte ich aus dem Schacht an die Oberfläche. Doch meine Erleichterung war kurzlebig, weil sofort neue Bulldoggen nach mir schnappten, Anzugmänner mit zu vielen Armen nach mir griffen. Wie lange konnte ich rennen? Wie lange konnte irgendjemand rennen, bis die Erschöpfung größer wurde als die Angst? Und dann wurde mir klar, dass ich gar nicht rennen musste. Ich musste nur unsichtbar werden. Alles, was ich dafür brauchte, war ein Kleid. Ein langes Kleid, ein Kleidungsstück, mit dem ich nicht sofort alle Aufmerksamkeit auf mich zog. Nur woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wie eine Antwort flatterte eine Wäscheleine in der lauen Septemberluft und ich zog mich erstaunlich athletisch über die Latten eines kopfhohen Bretterzauns. Der Garten bebte vor Farben und Gerüchen. Pinke und rote und gelbe Stockrosen, die im Wettlauf mit den Gurkenranken dem Himmel entgegenstrebten. Ringelblumen summen vor Insekten und Reihen voller Kohlpflanzen. Ich hatte mich immer gewundert, wie ein Gemüse gleichzeitig dermaßen banal und so mystisch sein konnte wie Kohlköpfe. Mein Herz blutete bei dem Gedanken, der unbekannten Gärtnerin ihre Kleidung stehlen zu müssen. Aber was blieb mir schon anderes übrig? Es gab kein Kleid, dafür aber einen langen Rock mit aufgesetzten Taschen und eine cremefarbene Bluse. Ein Hundsrosenstrauch mit prallen roten Hagebutten gab mir Deckung, während ich mir den Fließkardigen und den senfgelben Rock, der meine Knie freiließ, so schnell wie möglich vom Leib riss. Doch bevor ich das Diebesgut überstreifen konnte, stockte mein Atem. Mein Bauch war nicht nur so flach wie seit Jahren nicht mehr, er kurfte auch nach innen zu seidigen Schamhaaren, darunter schaute ein Penis hervor. Gebannt streckte ich meine Hand aus und tippte vorsichtig mit dem Mittelfinger dagegen. Ich hatte erwartet, dass sie ein fremdes Ding berühren würde, unbelebt und kühl. Stattdessen war es warm und ich berührte es gleichzeitig von außen und innen. Dieses Glied war mein Glied. Ich hatte einen Penis, was anscheinend bedeutet, dass ich ein Mann war. Stimmt die Gleichung Penis gleich Mann? Doch an all das dachte ich in dem Moment nicht. Um ehrlich zu sein, dachte ich überhaupt nicht, sondern spürte den Druck meiner Finger auf der samtweichen Haut meines Penis. Ich presste erneut dagegen, diesmal fester, und mein Penis pochte zurück. Der Rock und die Bluse waren vergessen, und auch wenn ich an sie gedacht hätte, wäre es wohl kaum die geeignete Kleidung für mich gewesen. Ich hatte einen Penis, dieses irgendwie bekannteste und zugleich fremdeste Körperteil meiner bisherigen Welt. So sehr ich es auch versuchte, war ich nicht in der Lage, meine Finger davon zu lösen. Und während die Wärme der Sonnenstrahlen und die Kühle der feuchten Erde und der Duft von Laubmulch meinen ungewohnten neuen Körper mit ebenso neugierigen Fingern berührte wie ich meinen Penis, hörte ich Schritte, die darauf hinwiesen, dass die Gärtnerin kam, um sich um das zu kümmern, was in ihrem Garten wuchs. Ich kauerte mich tief hinter meinen Busch, während eine tiefe Stimme mit den Blumen redete, mit Kindern oder Tieren und nicht mit Dingen. Und ich merkte, dass ich mich geirrt hatte. Das war keine Gärtnerin, das war ein Gärtner. Gender war schon verdammt verwirrend. Und noch immer konnte ich meine Hand nicht von meinem Penis lösen oder meinen Penis nicht von meiner Hand. Mein Penis, mein Penis. Ich versuchte, meinen Atem zu unterdrücken, um nicht auf mich aufmerksam zu machen. Und als unausweichlich war, dass ich kommen würde, kommen wollte, kommen musste, dass ich zum ersten Mal erleben würde, wie es sich anfühlte, wenn sich ein Samen ergoss, sagte der Gärtner, hallo du, zu meinem Busch. Der Busch zitterte oder ich zitterte und einen unendlichen Moment lang schauten wir uns direkt in die Augen, während ich nicht aufhören konnte, krampfhaft zu ejakulieren und zu ejakulieren und zu ejakulieren.
Szenenapplaus, meine Sorte von Publikum. Vielen Dank, Mitu Sanya. Ja, Zeitreisen sind gefährlich.
Ja, ist ja klar, du nimmst halt nicht deinen Körper mit durch die Zeit.
Ja, genau. Also diese Person, Doga, hat vielleicht ihr soziales Geschlecht mitgenommen, nicht aber das biologische, wie wir gerade gehört haben. Und man muss dazu sagen, Mithu Sanyal ist ja auch Verfasserin einer Kulturgeschichte namens Vulva, Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Und das wissend musste ich besonders lachen bei dieser Szene, weil ich dachte, das muss dir wahnsinnig Spaß gemacht haben, dann mal die biologischen Seiten zu wechseln, oder?
Es ist tatsächlich, das war die allererste Szene, die ich geschrieben habe in diesem gesamten Roman. Und die, ich habe die natürlich 100-mal überarbeitet, aber die Ejakulationsszene, die musste ich gar nicht überarbeiten. Die war von Anfang an fertig. Und dann haben mein Lektor und ich wirklich drum verhandelt, weil er meinte, ach, kannst du nicht rauslassen? Ich so, nein. Also, aber würdest du es denn wirklich als erstes machen? Würdest du als erstes unanieren, wenn du irgendwie so, ganz im Ernst, wäre das nicht das aller, also weil sie entscheidet ja nicht irgendwie, das ist jetzt eine gute Idee, sondern dieses, echt, ich habe einen Penis? Und es geschieht ja sozusagen.
Sie, er, they, whoever gewöhnt sich dann auf jeden Fall ein bisschen dran. Und es gibt aber ein wunderbares Gender-Chaos, weil natürlich eben das Denken, das soziale Denken ist eben noch anders terminiert. Und an einer Stelle heißt es so wunderbar, ich mochte eine heterosexuelle Frau sein, aber mein Penis war eindeutig bisexuell. Also damit hat dann Durga zu tun, hat dann auch einen anderen Namen. Vielleicht müssen wir das nochmal gerade ziehen fürs Publikum. Durga hat einen Zeitsprung gemacht ins Jahr 1906. Also Durga bewegt sich jetzt eben als biologischer Mann durch das London des Jahres 1906 und
sie ist ein junger Mann, also sie ist halt eine mittelalte Frau, sie ist ein junger Mann. Sie hat halt ihr Alter nicht mitgenommen, sie hat ihr Geschlecht nicht mitgenommen, aber anscheinend ihre Race. Also sie ist halt immer noch ein eindeutig indisch aussehender Mann in einem London 1906, das eindeutig rassistischer war, als es London heute ist. Und es gibt halt auch nicht viele Orte, wo sie hingehen kann. Dann halt auch die Frage, warum zum Teufel, warum habe ich ausgerechnet meine Hautfarbe mitgenommen? Also ist das jetzt das besonders Authentische an mir? Und mein Gedanke hinter war halt schon so, wenn es Wiedergeburt gibt, dann nimmst du immer so einen Aspekt mit. So wie so eine Kette, so ein Aspekt bleibt, alles andere verändert sich.
Wenn man Identity gelesen hat, dann weiß man, dass da dieses Konzept eines durchlässigen Trans-Race-Konzeptes verhandelt wird. Also dass Race eine Konstruktion ist sozusagen. Und ich dachte, herrlich, Mithu Sanyal hat das weiterentwickelt, nämlich zu Trans-Chrom. Und das sagst du auch an einer Stelle. Da fragt sich eben Durga in der neuen Gestalt, aber wo, was sonst, hier, war ich ein Geist? Okay, ein Geist aus Fleisch und Blut und Haut und Knochen. Aber was sonst konnte ich 116 Jahre jenseits meiner eigenen Zeit sein? War ich transtemporal, transchrom? So viel zu Mithu Sanyals Kosmos. Dieser junge Mann, der findet Anschluss im sogenannten India-Haus. Das gab es damals wirklich, wurde 1905 gegründet. Vielleicht magst du das mal ein bisschen ausführen, weil viele das wahrscheinlich nicht kennen. Ich kannte das vorher nicht, bevor ich dein Buch gelesen hatte.
Ich auch nicht. Also das war einer der oder vielleicht der Schreibanlass. Ich habe irgendwie online einen Vortrag von jemandem mit meinem Nachnamen gesehen. Dachte, ja, höre ich mir an, weil ich einfach nie meinen Nachnamen im öffentlichen Raum treffe. Und der erzählt halt von India House. Das war so ein Boarding-House in London, wo halt tatsächlich von 1905 bis 1910 indische Studenten gelebt haben, aber de facto waren die ganzen indischen Revolutionäre da und haben Waffen geschmuggelt und Bomben bauen gelernt. Und ich so, warte mal, wir haben den richtigen Widerstand, den gewaltfreien Widerstand gemacht mit Gandhi und so. Wieso weiß ich nichts davon, dass es auch bewaffneten Widerstand in Indien gab? Und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich wollte halt unbedingt mehr über India House rausfinden. Ich bin dann auch für meine Recherche wirklich dahin gefahren und stand dann vor dem Haus, habe ganz viele Fotos gemacht. Irgendwann, du musst jetzt mal klingeln, du wirst es dir nie verzeihen, wenn du nicht einfach klingelst und einfach mal sagst, guten Tag, darf ich reinkommen? Und hab dann da geklingelt und niemand hat aufgemacht und war ich total erleichtert, bin wieder gegangen und dann dachte ich, es ist ein Haus, das es 1906 gab, die haben Dienstboteneingang gehabt. Und dann habe ich diesen Dienstboteneingang gefunden, hab da geklingelt und dann machte mir so ein Mann in meinem Alter auf und ich meinte, ich bin irgendwie deutsche Schriftstellerin und ich schreibe über India House, darf ich es mir mal angucken? Und er so, nicht noch einer. denn es kommen halt wirklich immer so busseweise Inder und Inderinnen, die da hinfahren und an dem klingeln und sagen, darf ich mir das angucken? Ich sage, ja, tut mir leid, ich gehe jetzt schon. Also nö, schon okay. Hab mich dann reingewinkt und hat mir dann wirklich die ganzen, irgendwie dieses hier, irgendwie in unserem Schlafzimmer haben sie damals die Bomben gebaut und hier war der Tennisplatz. Und ich so, wie der Tennisplatz? So, na klar, wenn man revolutionär ist, muss man auch seinen Körper trainieren. Denn, das vergisst man ja immer, das waren natürlich die absoluten Upper-Class-Inder. Das heißt, die hatten halt wirklich viel Geld. Natürlich hatten die einen Tennisplatz und die hatten Dienstmädchen und die hatten halt, ne, einen Koch, klar.
Dieses India-Haus, da zieht er, ich sage jetzt einfach mal,
ja,
er
ist ja
dann ein, bekommt auch einen anderen Namen und trifft dann dort auf Leute. Und viele von diesen Leuten, die sind historisch verbürgte Personen.
Also alle bis auf ihn tatsächlich sind historisch verbürgte Personen, inklusive des Hausmädchens. Ich musste ihr nur einen anderen Namen geben, weil, das ist ja interessant, ist ja wirklich nach Klasse. Natürlich wissen wir beim Hausmädchen nicht, wie die heißt. Interessiert doch niemanden. Das heißt, ich habe wirklich, es gibt ganz, ganz, ganz viele Archive, weil die sind von Scotland Yard natürlich durchgehend überwacht worden. Das heißt, es gibt diese ganzen Überwachungsprotokolle. Wir wissen wirklich sehr, sehr genau, was ist in India House passiert in den 5 Jahren.
Also Gandhi taucht auch irgendwann auf, aber wer vor allem auftaucht, und da sind wir beim zweiten Teil vom Titel Antichristi, ist Vinayak Damodar Savarkar. Dieser hindu-nationalistische Politiker, den wahrscheinlich hierzulande auch nicht unbedingt alle kennen. Das ist eine sehr faszinierende Figur und ich habe mich gefragt, was hat dich an ihm so fasziniert? Du hast vorhin gesagt, manche der Figuren waren dir auch eher nicht so sympathisch. Da fiel dir die Annäherung, das Hineinschlüpfen als Autorin auch nicht so leicht. Ich nehme an, damit meinst du auch ihn.
Genau, also ich bin, also nicht aufgewachsen damit, aber für mich galt er halt schon so als der Hindu-Hitler, ist das große Vorbild für Modi, also für den indischen Premierminister, der den ja auch direkt nach seiner Wahl geehrt hat und die antimuslimische Politik Modis basiert vermeintlich oder de facto auf irgendwie den Schriften von Savarkar. Und das ist tatsächlich etwas, was für mich immer dieses, oh Gott, das ist das personifizierte Böse. Und ich wollte aber in India House schreiben, er war eine ganz zentrale Figur in India House und ich habe dann wirklich mit mir gekämpft. Ich habe auch mit ganz vielen Leuten Recherche, Gespräche geführt. Darf man das? Also halt wirklich, ne, willst du ein Buch schreiben, wo der junge Hitler drin vorkommt? Also de facto, jeder Hitler-Vergleich ist falsch. Auch dieser Hitler-Vergleich ist falsch. Also das ist, wenn es so eine Regel gibt, auf die man sich immer verlassen kann, die stimmen niemals. Aber es ist schon eine Figur, die als junger Mann in unterschiedliche Richtungen hätte abbiegen können. Also als junger Revolutionär, der ist dann sehr, sehr, sehr lange ins Gefängnis gekommen und massiv gefoltert worden da. Und die Briten haben das sehr, sehr geschickt gemacht. Die haben halt die hinduistischen Revolutionäre von muslimischen Wärtern foltern lassen. Weil es gab einen indischen Unabhängigkeitskrieg, in dem Muslime und Hindus zusammen gegen die Briten gekämpft haben. Die Politik der Briten war, denen zu erklären, ihr seid der eigentliche Feind. Und nach dieser langen, langen Gefängnishaft hat sich die Politik verändert. Das ist teilweise vorher angelegt, aber, also er hat halt vorher wirklich über Hindu-Muslim-Unity viel geschrieben. Es ging darum, wie man zusammenarbeiten kann. Und danach war das ein anderer Mensch. Aber das ist dadurch nicht, also, ne, also es ist halt ein traumatisierter Mensch, also ist alles okay? Nein, natürlich nicht. Ich habe dann alle Bücher von ihm, die es in Englisch gab, und der hat unglaublich viel geschrieben. Also die haben halt damals wirklich geschrieben, das schon gedruckt, bevor es fertig war. Das heißt, du hörst wirklich die Stimme von denen, weil es ist nicht überarbeitet, das machen wir nicht. Der hat irgendwie, ne, wirklich so 3 Monate ein Buch und dann das nächste und das nächste und das nächste. Das Problem war, die drucken zu lassen, weil die halt in der Regel schon verboten wurden, bevor die auch nur einen Drucker gefunden haben, was auch sehr interessant war. Und es war für mich wirklich eine Überwindung, ihn zu lesen, als wäre das eine verbotene Intimität. Und ich habe mich dann ganz lange an ihm abgearbeitet. Meine Hauptfigur ist halt körperlich extrem von ihm angezogen, also sehr, sehr sexuell von ihm angezogen. Intellektuell und politisch hat er aber ganz viele Probleme damit. Und das war für mich irgendwie auch so, da war irgendwie meine Hauptfigur sozusagen auch Vertreterin von mir. Dieses, wie gehen wir mit dieser Figur um? Und wir wissen über ihn, dass er ein unglaublich charismatischer Mensch war.
Also MeToo Sanja hat alle Agatha Christies gelesen und hat alle Bücher von Savarkar gelesen.
Es ist ja viel leichter zu lesen, als anzufangen zu schreiben. Es ist nur Recherche. Es ist eigentlich Arbeit.
An einer Stelle heißt es, das ist noch nicht der Savarkar, der Hindutva geschrieben hat. Hindutva war diese nationalistisch-rassistische Schrift, in der er sich sehr gegen die Muslime eben wendet.
Aber naja, also das, ich habe das gelesen und man versteht es nicht. Also der Untertitel ist Hüse Hindu, also wer ist ein Hindu? Und er sagt niemals, wer ein Hindu ist. Also er sagt im Endeffekt, jeder kann Hindu sein. Und es ist eines der Bücher, wenn du denkst, wenn du darauf eine fundamentalistische Politik aufbaust, dann wird es echt schwierig. Und es geht. Und das ist das Tolle daran. Also man kann, egal irgendwie auf welcher Basis, man kann Extremismus auf allem begründen.
Du bist ja als Autorin auf eine Art auch Göttin in deinen Büchern. Also du kannst die Figuren erschaffen, du kannst den
Schicksal... Nein, das kannst du nicht. Die Figuren weigern sich. Das ist das Geile. Die Figuren sagen machen einfach nicht, was du willst. Ich habe ja eigentlich, also es ist ja ein Buch, irgendwie, ich habe das ja geplant vorher. Und zwar total klar, wird 350 Seiten lang.
Es hat 544, glaube ich.
Die haben nicht aufgehört zu reden, die Figuren. Die sind, ne? Wir haben noch was. Wir müssen das hier noch ausdiskutieren. Plenum.
Aber ja, ja, es gibt großartige Diskussionen, sowohl im Jahr 2022 als auch im Jahr 1906 und folgende, denn Durga, aka Sanjeev, so heißt Sanjeev, genau. Sanjeev, bleibt einige Jahre in der Vergangenheit, genau. Also nicht nur im Jahr 1906.
Genau, sie oder er bleibt 3 Jahre in der Vergangenheit, während in der Gegenwart nur 10 Tage vergehen. Also die Zeit vergeht anders und sie erinnert sich halt immer an die Zukunft. Und sie denkt die ganze Zeit, ah, schon wieder jemand, den ich kenne. Ich würde es ja total gern googeln, aber ich kann es ja, Google ist ja nicht erfunden. Was mache ich jetzt? Und irgendwann merkt sie, sie kann halt in ihren Erinnerungen an Durga aber dazu manipulieren, google das mal für mich. Guck das mal im Internet nach. Find das mal für mich raus.
Und inwiefern dann vielleicht die Zeitreise auch die Geschichtsschreibung verändert, das wollen wir nicht spoilern. Das kann man aber nachlesen in diesem Buch, inwiefern das einen Effekt auf die Gegenwart hat. Worauf ich aber gerade hinaus wollte, ist dadurch, dass dieser Savarkar ja eine historisch verbürgte Figur ist. Wie war das, den als Romanfigur zu haben? Also wie gesagt, es ist noch nicht der ganz radikalisierte Savarkar von später, das ist der Junge, als junger Mann, aber dennoch wusstest du ja als Autorin, wie er sich später entwickelt hat. Und wie bist du damit umgegangen? Wie frei wurde er als Romanfigur und wie frei konntest du damit spielen? Du lässt ihn zum Beispiel an einer Stelle einen Muslim küssen und sich mit ihm verbrüdern.
Naja gut, also unglaublich viele der Stellen sind ja auch wirklich historisch verbrieft. Also das heißt, ganz viele der Aussagen von Savarkar sind auch wirklich wörtlich. Auch Gandhi, alles was Gandhi sagt, bis auf guten Tag und auf Wiedersehen und so, sind halt wirklich echte Aussagen von Gandhi. Das ist das Problem. Also weil Gandhi, den ich sehr, sehr geliebt habe, im Laufe der Recherchen wurde es immer schwieriger und irgendwann war es wie so Character Assassination, Gandhi nur zu zitieren. Also weil der wirklich so viel Blödsinn auch gesagt hat. Und trotzdem dabei ein sehr beeindruckender Mensch ist und auch die ganzen anderen Seiten hat. Und wir wollen ihn halt so als eindeutig gute Figur haben. Und Savarkar, der ganz viele kluge Dinge gesagt hat und der trotzdem einen Weg gegangen ist, wo auch klar war, nicht nur ich hätte ihn nicht folgen können, auch Sanjeev hätte den, wenn er ihn später getroffen hätte, wären die nicht so eng gewesen. Dazu muss man jetzt sagen, dass Körpersprache, also dass ja irgendwie indische Männer sich ganz häufig auf den Mund küssen, sich an der Hand halten, auch mal aufeinander liegen, schlafen oder so etwas. Also, dass halt Körpernormen andere sind. Also, während du halt niemals eine Frau auf der öffentlichen Straße auf den Mund küssen könntest, oder im Film, irgendwie können sich Männer auf den Mund küssen. Das ist halt so, nicht weil es Homosexualität ist, sondern weil andere Regeln da gelten.
War das dir denn auch ein Anliegen, so gegen Klischees anzuschreiben, gegen Mythen? Weil du gerade gesagt hast, Gandhi war immer für dich eigentlich so ein Idol und dann je mehr du wusstest, desto unsympathischer wurde er dir?
Naja, also es ist tatsächlich so, ich habe mir dieses Thema gewählt, weil ich halt für mich auch wirklich rausfinden wollte, was ist der richtige Widerstand, was ist der gute Widerstand? Darf man bewaffneten Widerstand? Oder muss man auf jeden Fall unbewaffneten Widerstand, wo ich überhaupt keine genaue Vorstellung hatte. Ich dachte, es gibt geheime Regeln des unbewaffneten Widerstands, also jenseits von, weiß ich nicht, Demo und Boykott. Also mehr hatte ich auch gar keine Ahnung, was soll es jetzt genau sein. Und da reinzugehen, das war für mich, also es war gar nicht mal, ich möchte Tabus bei anderen Menschen brechen, sondern ich möchte Tabus bei mir brechen. Also ich möchte an die Stellen gehen, wo ich selber in mir Dinge öffnen kann. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich erkläre euch jetzt mal, wie die Welt ist, aber ich gehe davon aus, wenn ich selber überrascht bin. Also ich habe unglaublich viel in diesem Buch gelernt, aber ich habe an jedem meiner Bücher unglaublich viel gelernt. Und diese Überraschung, da habe ich die Hoffnung, dass sich die auch auf andere Menschen überträgt, dass sie dann auch denken, wow, das ist ja irre, habe ich ja noch nie von gehört. Genau, ich ich auch nicht. Deshalb schreibe ich darüber.
Auf jeden Fall. Also man wird um einiges klüger. Ich habe auch ganz viel erfahren, was ich nicht wusste. Aber ich dachte natürlich auch, klar, ich sitze da natürlich auch mit meinem White Gaze Kartoffelbubble-Blick irgendwie so und musste mich erstmal durch diese ganzen indischen Namen so ein bisschen durchbeißen. Aber als es dann soweit war, also ich fand das insofern für mich auch ein heilsames und spannendes Buch, weil es mir auch wieder so meinen eigenen eurozentristischen Blick ein bisschen vor Augen geführt hat. Also was ist eigentlich Kulturgut? Worauf baut man auf? Das schwingt ja alles ungeheuer mit. Es gibt eine wunderbare Diskussion wieder im Jahr 2022 unter den Drehbuchschreibenden. Da redet der eine von der 1857er Revolution und der andere korrigiert, nee, die 1848er Revolution. Aber die meinen unterschiedliche Revolutionen. Ja. Und das hat es mir so vor Augen geführt, mit welchem Blick man auf was raufschaut. War dir das auch ein Anliegen?
Mir ging das ja genauso. Also dieses Buch, das Erschreckendste daran war, ich bin ja immer total dankbar gewesen, als Deutsche zwei Weltkriege verloren zu haben. Und diesen Roman zu schreiben und zu merken, also der deutsche Kaiser war ja sehr, sehr gegen den britischen Kolonialismus, den eigenen fand er schon super, ne? Gegen den britischen Kolonialismus und hatte ganz viel Kommunikation mit den Revolutionären und die haben ja auch wirklich auf den Kaiser gesetzt. Wenn der Kaiser den Ersten Weltkrieg gewinnt, also Deutschland den Ersten Weltkrieg gewinnt, dann wäre das das Ende der Kolonialzeit Großbritanniens in Indien gewesen. Und plötzlich von der anderen Seite da drauf zu gucken, zu denken, ich bin immer noch froh, dass wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben, aber den Ersten? Und das war irre. Das war wirklich dieses so, darf ich das überhaupt denken? Und das war auch irre. Das war auch so. Und es gab so ganz viele dieser Sachen, wo ich weiß das natürlich auch nicht alles. Oder sogar, wenn ich Dinge wusste, also viele Dinge, die ich wusste, wenn du in diese Welt eintauchst, wenn diese Welt die Norm ist, sozusagen, dann fällt dir einfach wirklich so viel mehr darüber auf. Und wie wenig das hier auch unterrichtet wurde oder auch die wenigen historischen Figuren, die wir kennen darin. Wir kennen, was in deren Leben passiert ist, aber wir wissen nicht, was sind die Verwerfungen, die sie dazu gebracht haben. Also weil ganz vieles, irgendwie denkt man sich, aber warum haben die das gemacht? Warum waren das so wichtige Auseinandersetzungen? Ja, weil die Zeiten so waren, wie die Zeiten waren. Dahin getrieben haben.
Also im Prinzip stellt dieses Buch auch diese ganz große Frage, was ist eigentlich Geschichtsschreibung? Es heißt ja auch so schön Geschichtsschreibung. Also die Geschichte wird eben geschrieben, wird von Menschen geschrieben. Alles genau, wird irgendwann.
Die Geschichtsschreibung wird mir recht geben, denn ich werde sie schreiben. Eins meiner Lieblingszitate von Winston Churchill, genau.
Und dieses Buch gelesen haben, muss ich sagen, dass mir wieder mal vor Augen geführt wurde, wie sehr es eben auch menschengemacht ist, wie sehr es eben auch natürlich immer eine Art der Interpretation und Selektion ist.
Genau, und alles, das ist ja das, was die alle machen. Die schreiben ja alle Geschichtsbücher. Man denkt, das sind die Revolutionäre, aber eigentlich schreiben die alle Geschichtsbücher, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Genauso wie die Briten, die ja nach Indien gekommen sind und erstmal gesagt haben, aha, Indien hat gar keine Geschichte. Eins. B, wir schreiben eure Geschichte jetzt auf und wir teilen sie in drei Perioden ein. In die vedische Periode, in die irgendwie muslimischen Besatzer, muslimische Kolonialzeit und in die britische Kolonialzeit. Dann denkst du, aha, drei Perioden, so wie Altertum, Mittelalter, Neuzeit, Aufklärung, genau, deshalb haben die das so gemacht. So, das goldene vedische Zeitalter, der Fall in das muslimische, irgendwie in die muslimischen Eroberer und dann kommen die, ne, die Aufklärer, die Briten und retten Indien. Dass man genauso sagen kann, warum nennen wir dann die britische Kolonialzeit nicht die christliche Kolonialzeit? Warum irgendwie wird das eine sozusagen religiös markiert und das andere national? Ist ja auch interessant. Die Inder haben ja auch die muslimischen Eroberer überhaupt nicht Muslime genannt, sondern die haben die türkischen Eroberer oder die guridischen Eroberer genannt. Und es gab ja ganz viele Muslime in Indien, die auch mit gegen die gekämpft haben. Es war eben nicht ein Kampf von Religionen, der schon seit Jahrhunderten so ist. Nee, das haben die Briten wirklich in diese Geschichtsschreibung hineingeschrieben. Vor allem ganz viele Inder waren ja Muslime und Hindus, weil man zwei Sachen sein kann. Ich bin Katholikin und Hinduistin. So, und irgendwie, natürlich geht vieles zusammen. Aber ne, für die musst du dich entscheiden. Das kann nur einen geben. Das ist wie mit dem Highlander. So.
Ja, du lässt den Figuren ja auch ihre Ambivalenzen. Also das ist auch an keiner Stelle in diesem Buch so, dass ich den Eindruck hatte, das wird jetzt irgendwie zu so einem, ja, zu irgendeinem Anliegen, dass du da durchpeitschen willst oder so, sondern du stellst viele verschiedene Positionen dar und auch geschichtliche Möglichkeiten.
Das ist die Hoffnung. Also dass ich würde ja gerne sagen, genauso mache ich das, aber das kannst leider nur du sagen, ob es gelungen ist. Aber das ist mir natürlich ein Anliegen, weil das ist ja auch langweilig. Also die Lösungen sind ja viel weniger interessant als, wie kommen Leute dahin? Warum ist denen so vieles so wichtig?
Spannend fand ich auch mal wieder den Aspekt, was lernen wir eigentlich über die Geschichte? Also Doga sagt an einer Stelle, dass sie in der Schule ganz viel über den Nationalsozialismus gelernt hat, aber kaum etwas über den Kolonialismus. Und da müssen wir jetzt ja gar nicht nur aufs Empire gucken. Also in Deutschland haben wir auch einige kolonialistische Geschichtszeiten, über die ich zumindest in meiner Schulzeit eigentlich nichts gelernt habe. Spannend finde ich natürlich auch immer, wie sowas dann Einzug in die Literatur hält. Also zum Beispiel dieser Völkermord an den Herero, das gibt es, glaube ich, nur bei Uwe Timm, soweit ich weiß. Also wenig gibt es darüber in der Literatur. Jetzt gibt es von dir zum Beispiel dieses Buch und dann dachte ich irgendwann an Salman Rushdie, die Mitternachtskinder, das schwang für mich so ein bisschen mit. Da geht es auch um den indischen Unabhängigkeitskampf. Und dann dachte ich, ja, Virginia Woolf, eine zeitreisende, geschlechterwechselnde Orlando, Figur. Ja. Inwiefern schwingt das für dich mit?
Das sind natürlich, also diese ganzen Stimmen sind natürlich ganz wichtig. Nun liebe ich Virginia Woolf, vor allem, weil Virginia Woolf ja diese Fähigkeit hat zu sagen, lass uns mal zusammen auf dieses merkwürdige Phänomen gucken. Also in dem Fall dann häufig Sexismus bei ihr. Aber sie ist eben nicht so, oh, es ist alles so schlimm, sondern dieses, das ist doch eigentlich komisch. Oh, das macht doch gar keinen Sinn. Und diese Souveränität von ihr habe ich sehr bewundert. Salman Rushdie hat mir immer die Erlaubnis gegeben, du darfst viele Charaktere haben, die dürfen viele Namen haben. Es darf viel zu viel passieren, weil das ist ja bei ihm auch Methode gewesen, gerade bei Mitternachtskinder. Und dieses Leute dürfen überfordert sein, weil das auch die Erfahrung von ganz vielen Menschen war, die genau das durchlebt haben, über das ich hier erzähle.
Du hast ja vorhin schon gesagt, es ging dir tatsächlich auch um diese Frage, was ist der richtige Widerstand? Wie leistet man den am besten? Und Durga bzw. Sanjeev argumentiert gegen den bewaffneten Widerstand, also stellt sich immer wieder dagegen und sagt, da muss es einen anderen Weg geben. Wie war das für dich beim Schreiben, auch weil du ja so viel recherchiert hast, dich so auseinandergesetzt hast mit diesen Figuren? Hast du deine Haltung oder deine Empathie vielleicht sogar für die Freiheitskämpfer im Laufe des Schreibens verändert?
Das ist ja das Schlimme mit Wissen. Je mehr man weiß, desto schwieriger und komplexer wird die Welt sowieso. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn man irgendwie gewaltfrei demonstriert, irgendwie können Leute einen einfach viel, viel besser ignorieren. Wenn du mit Waffen auf die Straße gehst, gibst du halt deinen Gegnern die besten Vorwände, mit dem Militär gegen dich vorzugehen. Und genau das ist ja auch in beiden Fällen passiert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wenn du Gewalt anwendest, und es gibt ja Attentate in dem Buch tatsächlich, du triffst immer auch andere Menschen. Also du triffst Leute, die daneben stehen, nichts damit zu tun haben. Aber sogar, wenn du einen Funktionsträger triffst, ist dieser Mensch ja nicht nur sein Beruf. Der ist auch noch, keine Ahnung, Vater, Ehemann, Freund. Das heißt, du bringst diesen Aspekt ebenfalls mit um. Und was macht das mit dir? Und ich habe wirklich sehr, sehr lange gerungen. Ich finde tatsächlich, alle Seiten haben gerechtfertigte Argumente. Es gibt so eine Synthese in dem Buch. Also es gibt ganz am Ende noch ein ganz zentrales Fest, auf dem auch noch ganz, ganz viel ausgehandelt wird. Und Madame Karma, eine der wenigen Revolutionärinnen in dem Buch, in India House, hält halt eine Rede und sagt, ja, wir werden es niemals entscheiden können, nur gewaltsam oder nur gewaltfreien Widerstand zu machen. In der Regel ist das auch nicht so. In der Regel gibt es immer einen bewaffneten Arm, einen gewaltfreien Arm. Aber in der Art, wie wir Widerstand leisten, muss die Welt, die wir erschaffen wollen, mit enthalten sein. Und die muss auf Gewaltfreiheit basieren. Das heißt, wir müssen nicht ein Set von Leuten durch ein anderes Set von Leuten ersetzen, sondern wir müssen eine Gesellschaftsform durch eine andere Gesellschaftsform ersetzen. Und das ist etwas, was mich wirklich nach wie vor sehr bewegt. Und das wirkt sich ja auch wiederum auf den Widerstand aus, den du leistest.
Ja, und das macht das Buch auch wieder mal sehr aktuell. Also das sind ja Debatten, die immer wieder geführt werden. Wir haben es jetzt in den Auszügen immer schon gemerkt, es gibt auch viel zu lachen. Also es gibt großartige Szenen auch, wie sich die Gegenwart und die Vergangenheit vermischen. Einer Anfang des 20. Jahrhunderts redet dann von den amerikanischen Indern und wird dann verbessert von Durga. First Nation Americans korrigiert sie dann und so. Also es vermischt sich alles miteinander. Es gibt großartige Szenen.
Und es gab damals schon den Streit um geschlechterneutrale Pronomen. Das ist total geil, weil die ganz, also es ist ja irgendwie Suffragetten, also ne, die erste Welle des, ne, und auch eine ganz zentrale Suffragette, Charlotte Despard, die halt häufig in India House auch ist. Und die haben ja geklagt. Die haben ja gesagt, in der Verfassung steht, jeder Mann hat ein Recht zu wählen. Und irgendwie, ihr sagt, mit jeder Mann sind auch wir mit gemeint. Also haben wir ein Recht zu wählen, steht ja in der Verfassung. Also nö, da heißt es was anderes. Und dann werden die ganzen unterschiedlichen geschlechterneutralen Pronomen in den Zeitungen vorgeschlagen. Ich habe mal angefangen, angefangen, so eine Liste zu machen und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt aufhören, es wird einfach zu lang, das glaubt mir kein Mensch mehr.
Die übrigens auch eine spannende Figur ist, nämlich eine Art Vorläuferin der heutigen Klimakleber, die sich schon damals angekettet hat als Protestform. Aber eine Frage noch zum Humor. Wie ist das für dich? Humor, Ironie, ist das für dich auch ein Mittel manchmal, um auch bei diesen ganzen Debatten, die ja wirklich oft wirklich böse geführt werden, erbittert geführt werden, auch so ein bisschen Distanz zu halten? Oder ist das für dich einfach so eine Lebensart?
Ich glaube, ich kann auch die ganze Zeit heulen und dabei lachen. Also deshalb, das widerspricht sich
nah beieinander oft, ne?
Also Distanz ist nicht einfach darin. Aber ich glaube, es ist halt auch dieses Gucken, weil alles ist halt auch absurd. Also das Leben ist halt nebenbei auch brüllend komisch. Auch wenn es teilweise sehr, sehr, sehr tragisch ist darin.
Ja, vielen Dank, Mithu Sanya. Wir haben einiges heute angetickt, ein klein bisschen einen Einblick bekommen in diesen riesigen Kosmos, den du hier aufspannst in deinem zweiten Roman. Es gibt noch viel zu entdecken, zum Beispiel, warum Sherlock Holmes persönlich ins India-Haus kommt und warum dieser Roman vielleicht selbst eine Kriminalgeschichte ist. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank vor allem an dich, Mithu Sanya.
Danke. Vielen Dank an dich, Anne-Dore Krohn.
Anne Dore und Mithu Sanya waren das bei der Premiere von Antichristi aufgezeichnet in Berlin im Haus der Berliner Festspiele. Ja, wie war's?
Ja, also das war ein schöner Auftakt für Mithu Sanya als neues Buch. Das war ja wirklich ihre erste Lesung. Das Publikum war auch begeistert. Es haben sich lange Schlangen am Signiertisch gebildet danach. Und ich war auch wirklich begeistert von diesem Buch. Wann schafft es eine Autorin schon gleichzeitig so tief in unserer Geschichte zu tauchen und dennoch absolut gegenwärtig zu sein? Also mitten rein in die Debatten, die geführt werden, aber eben mit ganz viel Spaß am Dissens. Mithu Sanya ist für mich immer ein Beispiel dafür, dass man bei den ganzen Diskursen, die ja zum Teil auch erbittert geführt werden über Kolonialismus, über Race, über Gender oder über Identität, auch Spaß haben kann.
Aha. Das geht. Also nicht so verbissen. Jedenfalls Mithu Sanyals Buch Antichristi erscheint im Hansa Verlag, hat 544 Seiten und es kostet 25 Euro.
Und wir sind wie immer zu finden auf den meisten Podcast-Plattformen, auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio und natürlich in der ARD Audiothek. Neben Orte und Worte gibt es da jede Menge anderer Podcasts zum Mitnehmen, zum Runterladen, zum Binge-Hören. Wir von Orte und Worte verabschieden uns für diese Woche.
Ich bin Stefan Oschmann.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Martin Hübner. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.